Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa. Das twitterte gestern Abend EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eine von tausenden Reaktionen gestern Abend, gestern Nacht. Große Teile von Notre-Dame von Europa sind nun zerstört. Wir wollen gleich über das Ausmaß der Katastrophe, aber eben auch die nationale und europäische Bedeutung dieser Kathedrale sprechen. Außerdem blicken wir nach Russland, wo das Parlament heute ein Gesetz zum autonomen, also rein russischen Internet beschließen will. Und auch heute geht es bei uns um die strikte Einwanderungspolitik in Dänemark, die sich auch in der Einbürgerungszeremonie zeigt. Seit Anfang des Jahres muss dabei jeder Neudäne Hände schütteln. Es ist nicht irgendeine Kirche und auch nicht irgendeine Kathedrale. Mit Notre-Dame von Paris ist gestern Abend um kurz vor sieben eines der zentralen Wahrzeichen Europas in Flammen aufgegangen. Ein wichtiges christliches Symbol natürlich, aber eben auch viel mehr als das. Alle Straßen im Zentralstaat Frankreich haben ihren Nullpunkt in Notre-Dame. Hier hat Charles de Gaulle einen Gottesdienst zum Ende der deutschen Besatzung gefeiert. Und Jahrzehnte später hat Helmut Kohl hier Tränen um François Mitterrand vergossen. Für den Historiker Fabrice Dalmenida ist sie eine Zusammenfassung der Geschichte Frankreichs, das Gedächtnis von Paris. Über die Bedeutung dieser nun in großen Teilen zerstörten Kathedrale möchte ich nun mit unserem Korrespondenten in Paris sprechen, mit Jürgen König. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Götzke.
Herr König, zunächst, bevor wir über die Bedeutung sprechen, wie groß ist nun das Ausmaß der Zerstörung?
Also das Feuer ist jetzt gelöscht. Beide Türme haben den Flammen widerstanden. Die Gesamtstruktur der Kathedrale ist intakt. Das heißt, Notre-Dame steht als Ganzes noch da und kann und wird wieder aufgebaut werden. Die Schäden sind immens. Etwa zwei Drittel des Dachstuhls aus dem 13. Jahrhundert sind ausgebrannt, sind eingestürzt. Ebenso der gotische Vierungsturm. Das Innere der Kathedrale ist verwüstet, das Chorgestühl verbrannt. Die Türme aber eben und damit auch das Hauptportal mit der großen Fassade wie auch die gesamten Außenmauern sind mehr oder weniger unversehrt. Architekten und Statiker werden sie heute untersuchen. Der Kirchenschatz wurde auch vollständig gerettet. Man vermutet, dass das meiste der Kunstwerke und der Reliquien in der Kathedrale gerettet werden konnten.
Die Schriftstellerin Gia Lustiger, die sagte vorhin in unserem Programm, Notre Dame sei auch ein Symbol für das Miteinander der Religion. Fabrice Dalmenida, den ich gerade schon genannt habe, der nennt es auch Symbol des französischen Laizismus. Stimmen Sie dazu?
Naja, vielleicht insofern, als Notre-Dame einfach ein so unglaublich bekanntes Bauwerk ist und für ganz viele Dinge steht. Es hat für die Katholiken natürlich eine immense religiöse Bedeutung. Es hat aber genauso für Juden, für Muslime, für Atheisten, für Protestanten natürlich auch eine große historische, eine große kulturelle Bedeutung oder einfach die Bedeutung eines Bauwerks, das gefühlt sozusagen immer da war. Also in jeder Pariser Familiengeschichte gibt es die Erzählung von 1944, als Paris befreit wurde und dann läuteten zum Zeichen der Befreiung die Glocken von Notre-Dame. Und wen immer sie sprechen, erzählt dann von einem Elternteil, von einem Großelternteil. Irgendwann kommt immer der Satz, das werde ich nie vergessen, das haben wir nie vergessen. Dieser Klang der Glocken von Notre-Dame ist in die Pariser Geschichte eingegraben und damit auch in die Geschichte all derer, die Paris bewohnt haben. Und das sind eben auch Juden, Muslime, Atheisten, Katholiken, Hindus,
wie wichtig
die unterschiedlichsten Religionen, und dadurch kriegt diese Kathedrale diese unglaubliche Bedeutung.
Wie wichtig ist sie für die europäische Identität, diese Kathedrale?
Naja, schon. Also ich meine, sie wird als Symbol, der Bau fällt in die Anfänge der Stadt Paris hinein. Sie gilt als Symbol für Frankreich. Frankreich war eine zentrale europäische Macht. Man erinnere sich, Frankreich, die katholische Kirche Frankreichs, die erste Tochter Roms, der Papst, als er sich in Italien im Kirchenstaat nicht mehr sicher sein konnte, floh nach Frankreich. Also diese Kathedrale ist, war mal Sitz sozusagen der europäischen Christenheit, der katholischen Christenheit, ist es in vielerlei Verständnis auch heute noch. Und eben, und da komme ich an das, was ich eben sagte, es ist eben einfach ein so unglaublich bedeutendes Bauwerk, weil es so unglaublich viele verschiedene, wie soll man sagen, Projektionsflächen anbietet für alle möglichen Formen der Erinnerung, auch für Europäer. Es kennt einfach jeder Notre Dame.
Im französischen Fernsehen, da wurde gestern auch relativ schnell gesagt, die Muslime, die würden sich nun freuen, radikale Muslime, dass Notre Dame in Flammen aufgehe. Das war auch bei Twitter zu lesen. Wurde diese Katastrophe auch politisch ausgeschlachtet?
Bis jetzt, soweit ich das sehe, noch nicht, dass es solche Äußerungen gegeben hat, glaube ich schon, kann ich mir vorstellen. Ich würde nicht sagen, dass sich dahinter, sagen wir mal, flächendeckende Stimmungen oder Strömungen verbinden, weil sich das ja doch als ein, dahinter würde ja eine doch, sagen wir mal, sehr radikale Religionsauffassung stecken. Und die, glaube ich, ist in Frankreich, zumindest was den Islam angeht, nicht, überhaupt nicht flächendeckend so vorhanden. Die meisten Muslime, ich kenne einige und die haben mich, ich habe auch gestern mit einigen telefoniert und die waren genauso entsetzt wie alle anderen. Das war mir auch in dem Moment völlig egal, ob einer Muslim oder Jude oder Christ oder Atheist oder sonst was ist. Wir sprachen einfach über das Furchtbare, das da gerade geschieht. Und das, glaube ich, ist zumindest in der großen Masse, wird das genauso gesehen.
Relativ schnell war gestern Präsident Macron an der Kathedrale, hat zügig gesagt, man werde Notre Dame auch wieder aufbauen. Der wollte ja eigentlich gestern eine Fernsehansprache, Reaktion auf seinen Grand National Debat halten. Ist da für ihn jetzt ein wichtiger politischer Moment ausgefallen oder bekommt er sogar Rückenwind?
Ich glaube, weder das eine noch das andere. Ich glaube erst zunächst, dass es klug war, gestern auf die Rede zu verzichten, sie einfach zu verschieben mit einem unbekannten Zeitpunkt. Ich vermute nicht, dass das heute schon sein wird, weil heute Notre Dame einfach noch das alles dominierende Thema ist. Aber irgendwann demnächst wird diese Rede gehalten werden. Also ich glaube, damit hat er eher Pluspunkte gesammelt, dass er gestern sozusagen zurückgetreten ist angesichts dieser Katastrophe, die sich da ereignet hat. Und eben nicht nur eine Katastrophe für Paris, sondern für ganz Frankreich oder im Sinne unseres Gesprächs für ganz Europa. Dass er Rückenwind, also der Präsident Macron dadurch bekommen hätte, glaube ich, so auch nicht. Denn dieser große Moment, dass er die Erwartungen, die er mit seinem nationalen Debat geweckt hat, dass er die irgendwie jetzt bedienen muss, diese Erwartung, dieser Moment wird kommen. Und entweder er hat etwas zu bieten, dann werden die Leute begeistert sein, oder er hat nicht genug zu bieten oder nicht das Richtige, dann werden vielleicht die Proteste wieder aufflammen. Das wird man sehen. Also dieser Moment kommt auf jeden Fall. Er hat sich das nun vermutlich auch mit Blick auf die Osterwoche so vorgestellt. Er wollte gestern diese Rede halten. Morgen sollte es eine Pressekonferenz geben. Und dann kommen die Ostertage und so wird er sich das zurechtgelegt haben. Das wird nun so nicht stattfinden, aber es wird kommen.
Notre Dame in seinen Strukturen gerettet, über die Bedeutung der Kathedrale auch europäisch sprach ich mit unserem Korrespondenten in Paris, mit Jürgen König. Danke. Autonom und autoritär, diese Attribute, die könnten gegensätzlicher kaum sein. Wenn es um das russische Internet geht, dann passen sie allerdings ganz gut zusammen. Die Staatsduma wird heute voraussichtlich ein Gesetz zu einem autonomen Internet verabschieden. Und dabei geht es darum, eine Struktur aufzubauen, die das russische Internet, wie es heißt, im Notfall vom Rest der Welt abzukoppeln. Was so ein Notfall sein kann, das lässt der Gesetzentwurf ganz bewusst offen. Freunde der Pressefreiheit und des offenen Netzes fürchten deshalb, dass diese Art der Autonomie nichts anderes zur Folge hat als die völlige Kontrolle des Netzes durch den Staat. Frank Eichmann.
Zwingt Russland seine Internetnutzer hinter einer Art Firewall, wird künftig nur noch ein abgespecktes, zensiertes und kontrolliertes Rumpfnetz verfügbar sein? Ganz im Gegenteil, argumentieren die Unterstützer des Gesetzes. Ziel sei es, den russischen Teil des Netzes wie gewohnt auch dann am Laufen zu halten, wenn Russland von der globalen Infrastruktur des Internets getrennt werden sollte. Nein, chinesische Verhältnisse würden nicht angestrebt, verteidigte im Parlament Leonid Levin das Vorhaben. Er ist Chef des Duma-Komitees für Informationspolitik und Kommunikation. Es geht darum, das russische Segment des Internets zusätzlich zu stabilisieren, für den Fall, dass jemand versuchen sollte, von außen auf das Netz einzuwirken. Unabhängig von den äußeren Bedingungen sollen die russischen Nutzer weiter staatliche Dienstleistungen, Online-Banking, kommerzielle Angebote nutzen können, die ununterbrochen und stabil funktionieren. Wie genau lässt sich eine solche Gefahr von außen beschreiben? Wer könnte Russland wie vom Netz nehmen wollen und wie genau reagieren dann die Behörden? Das ließ in der Parlamentsdebatte selbst Ludmila Bokova offen, eine Mitautorin des Gesetzentwurfs. Wir können im Gesetz nicht alle konkreten Maßnahmen vorschreiben, die zur Gefahrenvorhersage nötig sind, denn wir kennen ja nicht das gesamte Spektrum künftiger Gefahren. Das Gesetz fordert, jeder Internetprovider hat sogenannte technische Mittel zur Gefahrenabwehr zu installieren. Näher beschrieben sind die nicht. Alle Knotenpunkte werden zentral registriert bei der russischen Aufsichtsbehörde für Kommunikation und Informationstechnologie Roskomnadzor. Die soll das russische Netz dann auch zentral überwachen und im Notfall ebenfalls zentral die Netzkontrolle übernehmen. Dieses geplante nationale Kontrollsystem ist im Gesetzentwurf viel zu schwammig formuliert, kritisiert im Fernsehsender Dorscht der IT-Experte Alexei Semanyaka.
Über das nationale System steht im Gesetzentwurf nur, die Regierung wird darüber entscheiden. Wir brauchen es, Näheres regelt dann die Regierung. Das ist absolut die Katze im Sack.
Die Kostenschätzungen für den Aufbau der nationalen Internetkontrolle sind in den vergangenen Wochen nach oben geschnellt. Bis zu 800 Millionen Euro könnten es werden. Für Protest sorgte das Gesetz bei Opposition wie Netzgemeinde aber aus einem anderen Grund. Es könnte eine stärkere staatliche Kontrolle und Zensur erlauben. Die Journalistin Julia Latinina verweist auf Echo Moskwoi unter anderem auf Alexei Nawalny, ausgesprochener Kritiker des russischen Präsidenten. Es ist absolut klar, warum das Gesetz verabschiedet wird, weil sich die Menschen mehr Sachen auf YouTube anschauen als im Fernsehen. Nawalny hat im Netz eine Einschaltquote, die liegt so hoch wie die der Fernsehhauptnachrichtensendung und Nawalny erreicht Jüngere als die Nachrichtenzuschauer, die Gruppe 60+. Stimmt die Duma dem Gesetz heute wie erwartet zu, soll es im November in Kraft treten.
Die Duma will heute ein Gesetz zum autonomen Internet verabschieden. Über die Gefahren, die Kritik daran, berichtete Frank Eichmann. Wenn in Dänemark im Juni gewählt wird, dann dürfen ein paar tausend Menschen zum allerersten Mal überhaupt abstimmen. Die Neudänen, die erst seit ein paar Jahren die Staatsbürgerschaft erhalten haben. Was allerdings nicht ganz so einfach mehr ist. Die Regierung hat die Bedingungen für die Einbürgerung nämlich peu à peu verschärft. Erst wurde der Test strenger und seit Januar wird von jedem Neudänen auch Körperkontakt verlangt. Wer eingebürgert werden will, der muss am Ende dieser Zeremonie der aktuellen Integrationsministerin die Hand schütteln. Wer das verweigert, wird gar nicht erst Däne. Die Regierung macht keinen Hehl daraus, auf wen das im Kern abzielt. Auf Muslime, die mit einem solchen Händedruck ein Problem haben. Jana Simram hat Aktivisten getroffen, die sich für eine liberale Einbürgerungspraxis stark machen und sie gefragt, wie das obligatorische Händeschütteln bei ihnen ankommt.
Det er en ære, og det er et privilegium at blive dansk statsborger.
Es ist eine Ehre und ein Privileg, dänischer Staatsbürger zu werden, sagt Dänemarks Integrationsministerin Inger Støjberg. Das Medieninteresse ist riesig, als die Politikerin Mitte Januar höchstpersönlich zur ersten sogenannten Grundlofszeremonie geladen hat. Unter dem Klicken dutzender Kameras geht ein Neudäne nach dem anderen auf Støjberg zu. Eine blonde Frau schüttelt ihr als erstes die Hand, dann ein dunkelhaariger Mann. Beide bekommen anschließend die Einbürgerungsurkunde ausgehändigt. Kirsten Kock besitzt schon seit 2016 eine solche Urkunde. Der 49-jährigen Deutsch-Dänin ist sichtlich unwohl, als sie sich das Video des dänischen Fernsehens von der Zeremonie ansieht.
Das ist eine so furchtbare Inszenierung der Persönlichkeit der Ministerin und dieses neuen Gesetzes. Und mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich das sehe. Ja, der Ausschnitt zeigt dann leider nur eine Person, die sich dazu äußert, dass es nicht so schlimm ist, aber dass es ganz viele Leute gibt, die sich auch negativ geäußert haben, wird da leider nicht dargestellt.
Seit Kirsten Kock selbst das Verfahren für die 2015 eingeführte doppelte Staatsbürgerschaft durchlaufen hat, lässt sie das Thema Einbürgerung nicht mehr los. Sie hat eine Facebook-Gruppe mit inzwischen 2000 Mitgliedern gegründet, in der sie anderen hilft und über die gerade geltenden Regeln informiert. Die liberal-konservative Minderheitsregierung hat die Bedingungen mehrfach geändert und verschärft, gemeinsam mit den Rechtspopulisten von der Dänischen Volkspartei und oft auch gemeinsam mit den Sozialdemokraten.
Ich denke, dass das eine politische Entscheidung ist. Ich sehe es gewollt, dass man da so viel wie möglich den Leuten in den Weg legt, um die Staatsbürgerschaft zu erreichen.
Ich habe nicht gehalten, FDP.
Also, wir sind für Local Planning.
Koch sitzt in der Parteizentrale von Alternativ in Kopenhagen, grüßt freundlich auf Dänisch die anderen Mitglieder, die kommen und gehen. Alternativ ist die grüne Partei in Dänemark und hat nichts mit der Alternative für Deutschland zu tun, wie Kirsten Koch betont. Vor 16 Jahren ist sie von Hamburg nach Dänemark gezogen, der Liebe wegen. Sie blieb und kann dank ihrer doppelten Staatsbürgerschaft jetzt für das Parlament kandidieren. Bei der Wahl 2015 durfte sie nicht mitbestimmen, wer im Folketing sitzt. Ein wichtiger Grund für ihre Entscheidung, sich einbürgern zu lassen.
Ich sehe es als mein demokratisches Recht und eigentlich auch als meine demokratische Pflicht, zu einer Parlamentswahl zu stimmen, in dem Land, wo ich lebe, wo ich meine Steuern bezahle.
Große Chancen, gewählt zu werden, rechnet sich Koch nicht aus. Es geht ihr vor allem darum, auf das Thema aufmerksam zu machen, das sie in die Politik getrieben hat, die restriktive Einbürgerungspraxis. Bewerber müssen heute höhere Sprachanforderungen erfüllen und einen schwierigeren Einbürgerungstest bestehen. Den gab es zwar auch schon vor 2015, aber die Fragen drehten sich damals eher um den Alltag in Dänemark, um das Schulsystem zum Beispiel. Heute geht es in einem Drittel der Fragen um die dänische Geschichte. Die Regierung argumentiert, dieses Wissen sei wichtig für die Integration, sagt Kirsten Koch.
Ich bin da teilweise einig. Natürlich ist es wichtig, dass man Verständnis hat für die demokratischen Prozesse in einem Land. Aber ob ich weiß, ob irgendein geschichtliches Ereignis 932 oder 964 passiert ist, finde ich persönlich ziemlich egal.
Schloss Christiansborg, Sitz des dänischen Parlaments in Kopenhagen. Hier wird zweimal im Jahr per Gesetz darüber entschieden, wer die Staatsbürgerschaft erhält. Der Entwurf enthält ein paar hundert Namen von Personen, die die Voraussetzungen erfüllen und durchläuft ganz regulär drei Lesungen im Parlament. Ein Verfahren, das ziemlich einzigartig ist in der Welt.
Ist ja hier sehr nobel.
Das ist halt mit Schlössern, ne?
Nils Rohleder ist politischer Berater für Migration bei der Einheitsliste, einer kleinen Linkspartei im dänischen Parlament. Mit seiner Funktionshose und dem karierten Hemd sieht er deutlich lockerer aus, als die repräsentative Umgebung erwarten ließe. Die Einheitsliste ist seit 2015 in der Opposition und gehört zu den Kritikern der restriktiven Einbürgerungspraxis und des neuen Einbürgerungstests. Obwohl die Prüfung eigentlich gar nicht so schwierig sei, sagt Rohleder.
Man kriegt ja das ganze Material, muss das bloß auswendig lernen und das steht alles drin im Material. Bloß wenn man hierher gekommen ist mit einer schlechten Schulbildung oder mit einer Sprache, mit einem anderen Alphabet, dann ist man natürlich benachteiligt.
Unter anderem deshalb habe sich in den letzten Jahren die Zusammensetzung der Eingebürgerten geändert, meint Rohleder.
Vor 2015 war der Prozentteil von arabischen Namen, also Irakern und so weiter, viel höher als heute.
Die Regierung will die Zahl der Neudänen aus sogenannten nicht-westlichen, muslimischen Ländern möglichst klein halten, so erklärte es Integrationsministerin Stoiberg vor einem Jahr ganz offen in einem Zeitungsinterview. Die neue Händedruckzeremonie sei Teil dieser Strategie und ziele allein auf Muslime, sagt Rohleder.
Und dabei gibt es ja ganz wenig, also ob das ein Promille ist oder was, dass es die sich überhaupt überlegen würden, eine Person des anderen Geschlechts nicht die Hand zu geben. Das geht also nicht um ein reales Problem oder Phänomen in irgendeiner Weise, sondern ist reine Symbolpolitik, wie so viel unter dieser Regierung.
Jana Sinram berichtete über die verschärfte Einbürgerungspraxis und morgen stellen wir Ihnen in unserer Reihe über die restriktive dänische Einwanderungspolitik einen Imam vor, der sagt, Muslim und Däne, das ist alles andere als ein Widerspruch. Hier übernimmt jetzt Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag. Auch da ist Notre-Dame ein Thema, die kirchenhistorische Relevanz der Kathedrale. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.